2 Jahre ist es her, dass uns verstörende Bilder aus Belarus erreicht haben, Bilder von Massendemonstrationen. Es waren Demonstrationen gegen den offensichtlichen Wahlbetrug, Wahlbetrug zugunsten des langjährigen Diktators Lukaschenko. Auf den Bildern war es zu sehen, in den ersten Reihen der friedlichen Proteste, Frauen mit Blumen in den Händen, oft weiß gekleidet. Diese Frauen haben sich nicht einschüchtern lassen, nicht von Verhaftung, Misshandlung, Vertreibung aus ihrer Heimat. Die Journalistin, Übersetzerin, Autorin Dorota Danielewitsch hat nun ein Buch über genau diese Frauen geschrieben. Das Buch heißt Der weiße Gesang. Dorota war lange Kollegin bei Radio Multikulti beispielsweise. Wir beide kennen uns auch durch die literarische Arbeit. Drum bleibe ich beim kollegialen Du. Alles andere wäre ein bisschen albern, Dorota. Oder herzlich willkommen.
Hallo. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein.
Bei das dir, ist Peter. Schön. Ja. Dorota, du stammst ja aus Polen. Du lebst seit 4 Jahrzehnten in Deutschland. Und Jetzt hast du über Frauen in Belarus oder auch aus Belarus, muss man ja zum Teil sagen, geschrieben. Warum dieses Buch?
Warum dieses Buch? Weil das Buch ein Gebot der Stunde war. Außerdem habe ich Slawistik studiert. Ich kann mit den Frauen kommunizieren. Und ich weiß auch, wie man bestimmte, sag ich mal, osteuropäische Themen so verpackt, dass sie in Deutschland auch verstanden werden. Ja, also ich verstehe mich als eine kulturelle Vermittlerin zwischen Polen, Deutschland, jetzt Belarus. Und
das,
Deutschland,
also. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Mhm. Bei dieser Vermittlung, was war da für dich das Wesentliche? Was hast du gesagt, das will ich unbedingt nach Deutschland transportieren, dass die deutschen Leserinnen und Leser das kapieren?
Oh ja, da war ein ganz wichtiges Thema, vor allem nach unserer pandemischen Erfahrung, nach Corona-Erfahrung, nach den ganzen Demos, die wir hier erfahren haben und bestimmten Meinungen, dass uns die Demokratie abhanden kommt. Und ich wollte gerne zeigen, was es wirklich bedeutet, in einem diktatorischen Staat zu leben. Was es wirklich bedeutet, wenn die Gerichte nicht mehr entscheiden können, wenn man nicht um eigene Rechte kämpfen kann, wenn man nicht mal, wenn einem sogar die Stimme geklaut wird, gestohlen wird. Und was es bedeutet, auch die Demokratie oder die, die Bürgergesellschaft von Grund auf aufzubauen, wie die Frauen, über die ich berichte, vor den Wahlen, schon Monate vor den Wahlen, manche auch Jahre vor den Wahlen auch versucht haben und es auch getan haben. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema für alle, die im Westen leben, die es vergessen haben, eigentlich, wie gut es ihnen geht.
Hat es dich zum Teil erinnert? Also ich hatte beim Lesen so Assoziationen und da kam diese Frage in mir auf, wenn ich an Polen denke, denke ich an die Solidarność, denke ich an Leute, die verhaftet wurden, denen es dreckig ging in den 70er Jahren beispielsweise in Polen. Hast du da auch so Vergleiche gezogen und warst erschrocken wie ich, dass sich so vieles wiederholt?
Natürlich. Leider wiederholt sich so vieles. Und aber das, was in Belarus jetzt stattfindet, ist unvergleichbar, glaube ich, mit dem, was in Polen abgelaufen ist. Es ist sehr viel grausamer.
Der weiße Gesang heißt das Buch. Warum eigentlich der weiße Gesang? Was meint der Titel?
Der Titel ist als eine Metapher zu verstehen. Es gibt tatsächlich eine bestimmte Technik des Gesangs der osteuropäischen Frauen, Polinnen, Ukrainerinnen, Belarusinnen, Litauerinnen, die eine bestimmte Art von weißer Stimme erzeugen können. Das ist eine Stimme, die aus dem Solarplexus kommt und sich Resonanzräume im Kopf sucht, sehr archaisch, laut, urig und die setzt auch Emotionen frei. Und ich dachte, diese Erzählungen von meinen Heldinnen, die sollen auch Emotionen freisetzen, sowohl bei den Erzählenden wie auch bei den Lesern. Die sollen irgendwie befreiend wirken für die Erzählenden, deshalb der weiße Gesang.
Es sind 9 Frauen, die in deinem Buch erzählen, die du die du gleichsam auch durch die Hintertür auf eine raffinierte Art und Weise porträtierst. Da gibt es dann so Bemerkungen, in welchen Situationen ihr zum Beispiel zusammen seid, miteinander sprecht. Die Grundfrage, diese 10 Frauen, wie hast du sie ausgewählt? Wie hast du sie kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen?
Als ich und mein Verleger den Entschluss gefasst haben, dass so ein Buch entstehen soll. Und ich war gerade in Polen, in einer wunderschönen Stadt im Osten Polens, Kazimierz an der Weichsel. Dort traf ich fast wie durch ein Wunder eine belarussische Fotografin, die längere Zeit in Lublin lebte. Und sie hat mir die ersten Kontakte mit Journalisten beschaffen, die mir einfach Namen und Telefonnummer oder Namen, die ich durch Facebook kontaktieren konnte, geschickt haben. Ich habe recherchiert und sehr viele Frauen angeschrieben. Nicht jede hat mir sich zurückgemeldet, nicht jeder ist ans Telefon rangegangen. Und ich hatte eigentlich mehr Kontakte, aber dann hatte ich bestimmte Termine, wenn ich nach Litauen fliegen konnte oder nach Warschau fahren, nicht jeder konnte. Diese Wahl kam dann zustande, aber sie ist auch richtig. Ich denke, also ich hätte noch mehr sprechen können, aber nach diesen 10 Frauen und 9 Geschichten dachte ich, eigentlich habe ich das ganze Spektrum des Widerstands in Belarus und des Protests 2020 davor und danach abgedeckt. Also wenn man das Buch liest, hat man Ahnung. Und wenn ich dann noch mehr Leute sprechen würde, wäre es vielleicht nur eine Wiederholung.
Wie kommt es eigentlich, dass gerade Frauen bei diesen Protesten eine solche Schlüsselrolle gespielt haben?
Eine meiner Heldinnen, die Natalia Lubniewskaja, eine Journalistin, hat gesagt, es ist keine Zeit, um Borscht zu Hause zu kochen, wenn Männer auf den Straßen verprügelt werden. Die Frauen in Belarus sind emanzipiert. Die meine Heldinnen, ja, alle haben verantwortungsvolle Berufe gehabt. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Hausfrau gesprochen. Und die fühlten sich genauso verantwortlich für die Geschicke des Landes wie die Männer. Dazu gab es noch natürlich diese Initiationsgeschichte, dass 3 Kandidaten, also Gegenkandidaten für Lukaschenko an der ersten Stelle, der Sergei Tsihanowski, verhaftet wurden vor der Wahl. Und dass ihre Ehefrauen angetreten sind zur Wahl. Svetlana Tsihanowskaja hat eigentlich gewonnen. Und ich glaube, das hat einfach den anderen Frauen auch Energie gegeben, aber sie fühlten so. Also es war irgendwie überhaupt keine Frage, dass sie jetzt zu Hause bleiben sollten. Ja, sie gingen mit den Männern auf die Straße.
Sie haben
viele
auch
verhaftet wurden.
Wollte gerade sagen, sie haben Verhaftung erlitten, sie haben auch körperliche Misshandlung durchleiden müssen. Wie haben die das überstanden?
Ich muss sagen, was meine unglaubliche Bewunderung geweckt hat, sie sind auf jeden Fall die ich getroffen habe, keine von denen ist in eine Opferhaltung verfallen. Sie haben einen unglaublich starken inneren Halt. Sie wissen einfach, dass sie rechtens gehandelt haben. Und das gibt ihnen Kraft, auch in der Emigration, das gibt ihnen Kraft, weiter zu wirken, politisch tätig zu sein.
Du hast eine der Schlüsselfiguren, was diese Proteste angeht, nämlich, ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht, Volha Kavakova, habe ich das
genau,
halbwegs
ja,
richtig
Volha
ausgesprochen?
Kavakova, ja.
Hast du an den Anfang gestellt, warum gerade sie?
Warum gerade sie? Weil sie eine sehr große politische Rolle gespielt hat. Sie war in dem Koordinierungsrat um Svetlana Tsihanowskaja. Sie ist aus Belarus sozusagen gewaltsam direkt aus dem Gefängnis nach Polen verschoben worden von der KGB. Sie ist als einzige von meinen Gesprächspartnerinnen seit Jahren politisch tätig. Sie hat vor Jahren die christliche Demokratie mitbegründet in Belarus und deshalb sie. Und sie liefert sehr viel Material zu dem Hintergrund der Proteste. Außerdem hat sie auch eine sehr große Katastrophe in Minsk verhindern können, darüber mehr in dem Buch. Ja?
Sie ist eine Frau, die sich immer gegen Gewaltanwendung ausgesprochen hat. Jetzt ist die Gewalt noch viel größer. Stichwort Krieg gegen die Ukraine. Als ja. du diese Gespräche geführt hast, diese Frauen gesprochen hast, war dieser Krieg noch nicht da, aber er dreute ja schon im Hintergrund. Viele Leute haben seit Jahren Angst vor diesem Krieg gehabt und im Grunde gab es ja eigentlich seit 2014 schon einen Krieg in der Ukraine, das dürfen wir nicht vergessen. Habt ihr das auch thematisiert? Ist das wichtig auch für die Lage der Menschen in Belarus?
Das ist unglaublich wichtig für die Lage der Menschen in Belarus und wir müssen uns vorstellen, was wäre, wenn die Svetlana Tsichanowskaja das Land leiten würde nach der Wahl? Keiner hat reagiert nach der Übernahme und Fälschung der Wahl in Belarus. Die Russen hätten nicht von Belarus aus Ukraine attackieren können. Jetzt behauptet Lukaschenko vor drei Tagen gerade, dass es eine Gefahr gibt, dass der Westen, die NATO über Belarus Russland angreifen möchte und dass man womöglich Polen überfallen muss. Wir hätten diese Situation nicht, wenn Svetlana Tsichanowskaja an der Spitze des Landes wäre. Das muss man einfach sich ins Bewusstsein rufen.
Wie geht es dir ganz persönlich? Überwiegt die Angst oder doch die Hoffnung, dass sich noch alles zum Guten wendet?
Ich glaube, Angst schwächt uns und man darf sich nie der Angst ergeben, obwohl natürlich gibt es für uns alle Momente der Angst. Alle meine Gesprächspartnerinnen meinten, die Lage wird sich wandeln, sie wissen bloß nicht wann. Und ich würde ihnen zustimmen. Wir wissen alle nicht, was uns in den nächsten Jahren bevorsteht, welche Art von Krise. Ich glaube, dass die belarussischen Heldinnen meines Buches uns als Beispiel dienen können, wie man in der schlimmsten Lage eben das Rückgrat bewahrt, wie man sich anständig benimmt. Und ich glaube, dass es lohnt sich, daran zu denken, dass man sich immer so verhalten soll, dass man sich selber im Spiegel noch anschauen kann, nach dem, was man erlebte. Und ja, das wäre mein Fazit, unabhängig davon, was jetzt politisch geschieht. Wir wissen es nicht. Also ich mag ungern irgendwie Propheten spielen.
Der weiße Gesang, der Untertitel des Buches, Die mutigen Frauen der belarussischen Revolution, ein Buch von Dorota Danielewitsch. Es ist gerade im Europa-Verlag erschienen, kostet 20 Euro. Dorota, zum Abschluss eine sehr persönliche Frage. Wir kennen uns seit Jahren, wir haben auch schon zusammengearbeitet und wir werden sicherlich auch wieder mal zusammenarbeiten. Du bist so eine Frau, wo ich mich frage, woher nimmst du die Kraft? Du bist familiär sehr belastet, da hast du sehr viel Anstrengendes zu tun, da hast du sehr viel für andere Menschen Sorge zu tragen.
Das Buch darüber kommt auch raus, Jans Weg, im Herbst im Europa-Verlag.
Jan, das ist dein Sohn, darf ich sagen, der behindert ist, das darf ich sicherlich auch
unheilbar krank
sagen, unheilbar krank. Woher nimmst du eigentlich persönlich die Kraft für das alles, was du machst, wenn ich immer lese, das macht sie und das macht sie und da tritt sie auf und da engagiert sie sich. Woher nimmst du diese Kraft?
Ich kann mich auch wunderbar entspannen. Ja, also in die Entspannung gehen. Ich habe gelernt, trotz aller Umstände Augenblicke des Glücks im Alltag zu finden. Wirklich eine tiefe Entspannung und des Glücks. Und darüber schreibe ich auch in Jans Weg zum Beispiel, dass man trotz aller Widerstände auch glücklich sein kann. Ich glaube, nur der körperliche Schmerz kann einen daran behindern. Also das ist eine Einschränkung. Wenn man wirklich leidet, dann sieht die Situation ganz anders aus. Ja, aber es geht. Es geht, sich unabhängig davon zu machen, psychisch, was draußen passiert, ohne die Augen verschließen zu müssen. Ja?
Schön, dass du da warst. Danke.
Dankeschön.